ARD.
So, es geht endlich los. Erste Folge Berlin Code. Ich bin Linda Zervakis und ich werde hier jeden Freitag versuchen, für euch Politik zu entschlüsseln. Auch mal anders drauf gucken, was passiert hier in der Bundespolitik. Und das mache ich zusammen mit den Leuten, die sich damit bestens auskennen. Das sind die Korrespondentinnen und Korrespondenten des ARD Hauptstadtstudios. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann abonniert uns am besten gleich. Ja, was war das eigentlich bitte für eine erste Woche in diesem neuen Jahr? Trump will die halbe Welt annektieren. Elon Musk pusht schon wieder die AfD. Merz will Doppelstaatler ausbürgern. Die Polizei stoppt Habecks Werbeaktion am Münchner Siegestor. Und Christian Lindner, der bekommt bei seinem Wahlkampfauftritt in Greifswald eine Schaumtorte ins Gesicht. Wow, was für ein Start, kann man sagen. Also, wenn so die heiße Wahlkampfphase aussieht, dann frage ich mich wirklich noch, was da kommt. Ach ja, Österreich hatten wir ja auch noch, wo die rechtspopulistische FPÖ womöglich bald den Bundeskanzler stellt. Die AfD klatscht sich schon in die Hände, weil sie denken, super, dieses Modell, das wäre doch auch prima für Deutschland. Also, eine Menge passiert und das alles bespreche ich jetzt in der ersten Folge von Berlin Code mit Juli Kurz, Uli Haug und Moritz Rödle aus dem ARD Hauptstadtstudio. Puh, wir haben heute den 10. Januar. Ich wollte es nur noch mal kurz festhalten. Also ist das schon heiße Wahlkampfphase at its best?
Ja, also wenn man es von dir jetzt noch mal so hört, dann denkt man schon einmal, jetzt einmal durchatmen alle. Ne? Es ist aber natürlich auch so, dass wir auch in den letzten Wochen schon richtig viel Turbo hatten. Und eigentlich ist die ganze Zeit ja irgendwie so weitergeht. Aber klar, jetzt ist Anfang Januar und es waren auch die Parteien, das hat man immer gehört in der Vergangenheit, dass sie gesagt haben, ja, schauen wir mal Anfang Januar, dann beginnt wirklich die heiße Wahlkampfphase. Und ja, da hat man jetzt das Gefühl, da sind wir jetzt. Und für die Parteien geht es jetzt wirklich darum, um die Frage, bewegt sich in diesen Umfragen dann noch etwas substanziell oder schafft es Friedrich Merz wirklich mit seinem Schlafwagen-Wahlkampf ins Kanzleramt?
Apropos Schlafwagen, Friedrich Merz hat die Woche begonnen mit einer ausgeruhten Rede in Bonn auf dem Petersberg, Anlass 149. Geburtstag von Konrad Adenauer.
Na dann. Wir wollten es nur mal festhalten.
Aber was ja schon spannend ist, das finde ich auch, also wir hatten vor Weihnachten, haben wir ja viel über den sogenannten Coolness-Contest gesprochen, also wer ist der coolste Politiker im ganzen Land, und über Fritze Merz und Thünkram. Das war jetzt auch so, wo man gedacht hat, ist das jetzt wirklich das Niveau für den Wahlkampf, was wir haben wollen. Jetzt in dieser Woche, finde ich, geht es doch ziemlich viel um Auswirkungen von außen, so doppelt außen. Also Elon Musk, Donald Trump. Und da wird jetzt natürlich, und da stehen, glaube ich, die Parteien auch wie irgendwie so ein Kaninchen vor der Schlange, was jetzt eben über den großen Teich in Amerika passiert.
Ja, Uli Haug, du warst jetzt zu Beginn der Woche bei der CSU-Klausur in Seon. Und wie hast du das erlebt? Die stehen auch schon alle in den Startlöchern und sagen so, pack mal's.
So schaut's aus, ja. Also diese Winterklausur in Seon ist so ein Ritual. Das muss man einfach wissen. Aber der Medienandrang war echt extrem groß. Also die ganzen Hauptstadtjournalisten sind alle ins Chiemgau gefahren. Und
gemeinsam im Bus-Shuttle?
Das ist die CSU. Und in Bayern gibt es ja auf dem flachen Land schon mal Probleme mit dem ÖPNV. Insofern durften sich dann alle Autos irgendwie in München am Bahnhof mieten und dann nochmal 1,5 Stunden dahin fahren. Und man muss sich das schlicht und einfach so vorstellen, die CSU versucht ab kurz nach Weihnachten eben die Schlagzeilen zu bestimmen und feuert aus allen Rohren, um sich zu profilieren gegenüber den anderen Parteien, aber natürlich auch gegenüber der großen Schwesterpartei. Das wird oftmals im Rest der Republik so ein bisschen übersehen. Die CSU will eben ihre eigenen Punkte setzen und auch nochmal sagen, was sie sich in der Regierung, wenn sie denn an die Macht kommen, so für Bayern vorstellen kann.
Okay, und wie hat sich das zum Teil geäußert von CSU-Chef Söder? Der hat ja eigentlich auch immer ein paar lustige Sprüche dabei. Gab es da wieder was davon?
Na klar, also es gab auch so ein... Ja, na klar, also das ist auch zu erwarten und das gehört auch sozusagen zur Inszenierung mit dazu. Da war zum einen eine total spannende Szene, für uns Politikjournalisten zumindest. Markus Söder steht mit den CSU-Granten dort mit Schirm, es regnet aus Strömen. Und wer fährt vor? Friedrich Merz. Und dann stehen wir da, die Polizei lässt uns erst nicht durch, wir dürfen dann hinter der Merz-Staatskarosse entlanglaufen und dann stehen wir da.
Okay, und dann?
Lange.
Lange. Okay. Also gefühlt, dass ich schon im Bauch so das Gefühl hatte, das ist jetzt aber lang so. Am Ende haben wir irgendwie auf die Timecodes der Kamera geguckt. 7 Minuten hat Merz Söder erstmal da im Regen stehen lassen. Und das ist dann natürlich auch sowas wie Machtpolitik. Ne? Also mal zu zeigen, wer ist der Koch und wer ist der Kellner. Und aus Merz Umfeld hieß es dann, er hätte noch telefoniert und so weiter und so fort. Aber das machst du natürlich nicht, wenn da irgendwie 30, 40, 50 Journalisten da stehen und zuschauen, wie Söder da im Regen unter dem Regenschirm auf Merz warten muss. Also das war auch nochmal so ein bisschen so ein kleines Signal, das da gesetzt
aber
worden
da
ist.
Aber tatsächlich die Frage, also die tun dann ja immer so, sie gucken sich dann einmal in die Augen, geben sich dann die Hand, so ganz parteifreundemäßig. Können die miteinander oder geht das gar nicht?
Na, das Gefrotze ging gleich los, nachdem dann Merz aus dem Auto ausgestiegen ist. Dann sagt Merz, wo ist denn der weiß-blaue bayerische Himmel? Und Söder sagt dann, gestern war er noch da. So nach dem Motto, es liegt nur daran, das Wetter, dass es schlecht ist, weil Merz eben gerade gekommen ist. Ja? Oh also Gott. Dieses Gefrotzel.
Aber er hat ja da auch relativ viel gestichelt, natürlich gegen Habeck, ne, Söder und auch gegen Daniel Günther. Und ich finde schon, man
Daniel Günther, ganz kurz, das ist der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein,
genau,
auch aus der CDU.
Das Ganze hat ja auch eine längere Vorgeschichte, weil Daniel Günther ja zu Söder gesagt hat, er soll einfach mal seinen Mund halten. Aber ich fand, was ich sagen wollte, so interessant bei der Pressekonferenz von den beiden, von Friedrich Merz und Söder, dass man immer so ein bisschen das Gefühl hatte, dass Merz so fast so ein bisschen mitkichert und sich freut, dass er jetzt nicht einen übergezogen bekommt hat. Also der steht auch immer so ein bisschen in der Hab-Acht-Stellung, ob er von Söder jetzt einen drübergezogen bekommt. Und
ja, aber ich
er traut
ihm
da nicht.
Aber was bringt es? Also am Ende ist es ja, eigentlich müssen die sich ja gegenseitig unterstützen. Und warum frötzeln die gegeneinander? Die müssen doch eigentlich an einem Strang ziehen und sagen, so, wir sind eine große Union. Und wir ziehen es zusammen durch. Und trotzdem gibt es da immer diese Sticheleien. Das ist doch total hirnrissig eigentlich, auch für den Wahlkampf.
Es sind schlicht und einfach zwei unterschiedliche Parteien. Und für die CSU geht es nur und in allererster Linie darum, in Bayern zu punkten. Und mit diesem radikalen Abgrenzungskurs zu den Grünen verfängt sie in Bayern. Da liegt sie bei den Umfragen bei weit über 40%, 44, 45%, je nach Umfrage. Und die CDU ist ja deutlich schlechter im Bund. Friedrich Merz lässt sich immer so ein kleines Türchen offen. Mal ist es größer, in Seeon war es jetzt wieder ein bisschen kleiner, in Richtung Grüne. Und da will man eben diesen Spagat irgendwie bis zum Wahltag hinkriegen. Die CSU will profitieren von ihrem harten Abgrenzungskurs zu den Grünen und Friedrich Merz lässt sich zumindest so ein bisschen ein Türchen offen, weil nach der Wahl muss koaliert werden. Und wenn dann eben nur noch die SPD als Partner da ist, dann kann die natürlich dementsprechend den Preis hochtreiben.
Aber man kann sich natürlich schon fragen, was bezweckt Markus Söder? Denn die CDU und die CSU zusammen haben nach dieser Wahl eine gute Chance, wieder den Kanzler zu stellen. Das muss ja das Ziel dieser beiden Parteien sein. Und ich erinnere mich an 2021, als im Prinzip es ja auch eine Jamaika-Mehrheit nach der Wahl gab. Armin Laschet hätte Kanzler werden können, zusammen mit der FDP und den Grünen. Und wir erinnern uns alle, das hat Markus Söder ihm kaputt gemacht, indem er in den Sondierungsgesprächen alles gleich brühwarm der Presse erzählt hat. Und diese Vibes gibt es jetzt genau wieder. Er erzählt wieder solche Sachen, er greift Kollegen aus der eigenen Partei, aus der Schwesterpartei an. Was will der Mann?
Er will sich an der Macht halten. Also ich glaube,
deswegen, das meine ich, das ist halt so schwer von außen zu verstehen, wenn die eigentlich zusammen, ja, wenn die Geschlossenheit symbolisieren würden, dann könnten sie doch eigentlich viel mehr erreichen, als wenn sie sich gegenseitig immer wieder fetzen.
Man muss aber einfach sagen, das ist wirklich genau wie Uli gesagt hat, es sind die Grünen bei den Konservativen und gerade in Bayern, auch bei den Freien Wählern sowieso, wirklich sehr verhasst. Und das versucht er auszuschöpfen, dieses Potenzial.
Und was Juli jetzt angesprochen hat, das sind die Freien Wähler. Die spielen ja im Rest der Republik auch keine große Rolle. Aber Hubert Aiwanger ist eben bodenständig, ein ehemaliger Landwirt. Der kommt auf dem flachen Land in Bayern eben gut an. Und auch da kommt jetzt ein Punkt, wo ein CSU-Plan eine Auswirkung auf die ganze Republik hat. Und zwar hält man da auch nicht wirklich hinterm Berg. Markus Söder hat schon im Oktober gesagt, und übrigens, wenn wir regieren, wir ziehen das Landwirtschaftsministerium. Und dann hat er das noch so ein bisschen offen gelassen. Und jetzt, vor kurzem, hat er eben gesagt, und das soll eben der Bayerische Bauernverbandspräsident bekommen. Also...
Also auch wieder eine Backpfeife.
Eine Backpfeife, und er versucht damit natürlich auch den Freien Wählern und Hubert Aiwangern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Also von einer urbayerischen Entscheidung für ein Ministeramt, wenn es denn so kommt, hat das dann Auswirkungen für die ganze Republik.
Ja, das muss man auch erstmal einmal sacken lassen, aber ich will noch einmal auf die Grünen zurückkommen. Da hast du in Seon ja auch einen sehr schönen O-Ton mitgebracht, den wir uns jetzt gerne einmal anhören, und dann gucken wir mal, was der eigentlich noch so hinten raus bedeutet.
Wir haben uns am Schluss auch politisch bewusst gestärkt, noch mit Leberknödelsuppe und Leberkäse. Das gibt es bei uns zu essen, es gibt Kraft, jedenfalls mehr als manch anderes Essen, was man gerade in Lübeck wohl so serviert hat. Vielen Dank.
So, ja. Was? Warum tauchte da noch Lübeck drin auf und was will er uns damit sagen?
Also Söder ist ja Social Media mäßig vor allem mit Essen unterwegs, und da hat er es eben dann auch nochmal vertont im Endeffekt, dass es für ihn eine Rolle spielt. Damit kokettiert er ja auch. Das soll so ein bisschen Nahbarkeit auch zeigen. Ja, also Söder ist im Social Media ein wichtiges Thema, und da ist aber...
Vor allen Dingen, wenn sein Porträt auf den Lebkuchen ist.
Genau, aber das ist auch alles durchgecastet. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja, bis auf den Senffleck auf dem Poloshirt ist da alles vorher geklärt, wo Söder eben einfach zeigen will, da schaut's her, ich bin einer von euch.
So.
Und dieser, und dann dieser kleine Sidekick Richtung Lübeck war natürlich Richtung Grüne, weil Robert Habeck in Lübeck eben seinen Bundestagswahlkampf eröffnet hat.
Man muss aber auch sagen, Habeck war ja sowieso sehr präsent bei ihm, weil er ja auf dem Siegestor in München erstrahlte. Und das hat, glaube ich, Söder noch mal etwas gepiekst.
Was war das? Das war Anfang der Woche?
Ja, das war Anfang der Woche. Ich habe am Anfang, muss ich ehrlich sagen, gedacht, es wäre ein Fake, weil es überhaupt nicht, ja, so gar nicht zu den Grünen passt, dieser Personenkult, da jetzt auf einmal so in groß Robert Habeck vom Siegestor und genau, darunter stand Bündniskanzler.
Ein Mensch.
Ein Wort, wo man sich auch schon fragt, what is that? Was ist das? Also Bündniskanzler, große Fragezeichen, aber auch natürlich, man kann nicht mehr sagen, ein Mann, ein Wort, deshalb jetzt ein Mensch, ein Wort. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde, es ist klar, es ist irgendwie, passt eigentlich gar nicht zu den Grünen, passt aber jetzt irgendwie schon auch zum neuen Sound. Also beim Parteitag der Grünen, wo ich auch war, da hat man das ja total gemerkt, dass jetzt das Zeitalter des Habeckismus begonnen hat in der Partei. Also vollen Personenkult, also von daher passt es schon in einer gewissen Weise. Und es ist natürlich auch so, dass Robert Habeck damit schon maximale Aufmerksamkeit erzielt hat. Gleichzeitig Söder seinem, man kann schon, glaube ich, sagen Gegner, Erzgegner, einen reingewirkt hat, der ja selber, wie ich schon gerade sagte, gerne selber mit Porträts erstrahlt und sich wohl nie getraut hätte und das wahrscheinlich auch nie gemacht hätte, auf dem Siegestor zu erstrahlen. Aber da hat er Söder einen reingedrückt, und er hat eben vor allen Dingen, und darum geht es, glaube ich, Habeck und dem Team von Habeck jetzt ganz zentral, Aufmerksamkeit generiert. Weil das Wichtigste ist für die Grünen jetzt, und das ist die große Sorge, die sie haben, dass es am Ende ein Duell zwischen Scholz und Merz wird, bei dem die Grünen und Habeck gar nicht mehr vorkommen. So. Und das muss man sagen, ob man das jetzt gut findet oder doch eher ein bisschen peinlich, hat er geschafft. Er hat Aufmerksamkeit generiert, und was ihm bislang gelingt, das muss man sagen, er schafft nicht das, was das Ziel ist. Das Ziel der Grünen ist ja doch eher an die 20% ranzukommen, aber im Moment, laut der Umfragen, der letzten Umfragen, sieht man zumindest, dass die Grünen nicht abgehängt werden. Also zwischen Grüne und SPD, die Grüne haben 14% in den letzten Umfragen vom Deutschlandtrend, die SPD 15%. Also die SPD schafft es bislang nicht, sich gegen die Grünen abzusetzen.
Du hast gerade angesprochen, Aufmerksamkeit ist ein gutes Stichwort. Da fällt mir sofort auch Alice Weidel ein. Da denke ich an Donnerstagabend, wo sie mit Elon Musk auf seiner Plattform X gesprochen hat. Ohne Bild, sondern nur mit Ton. Was soll das? Was ist das jetzt für eine Verbindung?
Ja, erstmal Riesen-PR-Nummer natürlich, weil alle drüber reden, wir auch. Und das ist natürlich irgendwie auch die Frage, was macht man mit so einem Gespräch? Du hast auf der einen Seite eben Alice Weidel, die Fraktions- und Parteivorsitzende der AfD. Auf der anderen Seite hast du eben Elon Musk, der bislang ja dieser Tech-Milliardär ist, aber eben auch der Einflüsterer von Donald Trump, dem zukünftigen US-Präsidenten, also schon wichtig ist. Und es war, also ich habe mir das natürlich angeschaut oder angehört, es war ja eigentlich ein Audio-File. Natürlich ist das erstmal eine irre Kombination, weil du hast eben auf der einen Seite diese Frau, die den Tesla als Sondermüll bezeichnet hat, also einer Partei vorsteht, die eigentlich die total gegen Elektromobilität ist und ja auch eine Partei ist, die eher rückwärtsgewandt ist. Und auf der anderen Seite hast du diesen Tech-Milliardär, der eben der Besitzer von Tesla ist, diesem Elektromobilhersteller. Und ja auch eher zukunftsorientiert ist. Also das ist schon ein Wahnsinnspanoptikum, was man da hat. Gleichzeitig finden sie sich eben in dieser, ja man sagt immer, destruktiven Art, also diese Sachen, Altes kaputt machen zu wollen. Auch wird ja ganz viel vom Untergang gesprochen und der westlichen Kulturen. Und da findet man sich. Und dieses Gespräch, ja,
hat dir das gedient?
Da saß man doch, ja, gedient hat es ihr natürlich irgendwie schon, weil es diese Aufmerksamkeit ist. Und das hört man auch von der AfD. Das Wichtigste war, dass das stattgefunden hat.
Und dass alle drüber sprechen.
Und dass alle übersprechen. Ja. Interessant ist, es war wirklich das erste Aufeinandertreffen der beiden. Ne? Die kannten sich gar nicht. Und man hat das in diesem Gespräch, fand ich, auch gesehen, wie sie sich irgendwie erstmal versuchen, überhaupt mal kennenzulernen. Mhm. Es wurde wahnsinnig viel gekichert. Es wurde immer gesagt, yes, yes, ja, ja. Also man hat sich sehr viel Liebesbekundungen gegeben. Vor allen Dingen Alice Weidel hat sich sehr an Elon Musk drangeschmissen und hat auch versucht, dass dieses Gespräch wirklich am Laufen hält und hat sich dann aber auch in, ja, irre ist eigentlich zu wenig, aber Geschichtsrevision betrieben und davon Hitler als Kommunisten gesprochen, von der AfD, die einzigen wären, die eigentlich jüdisches Leben schützen würden. Also das alles konnte sie unwidersprochen machen. Und da sieht man dann auch relativ klar, wo eben auch das Problem ist.
Das hat ihr aber gefallen.
Also, ja, dass sie ja unwidersprochen reden konnte, ja, ne?
Genau, also dass keine Journalisten Fragen gestellt haben, sondern dass sie eben unwidersprochen das wiedergeben konnte, was sie wiedergeben wollte. Ob das jetzt richtig war oder falsch war, sei mal dahingestellt. Ja. Aber sie hatte einfach die Möglichkeit, eine Stunde lang ihre Positionen ohne sozusagen in die Auseinandersetzung zu gehen und ohne wirklich Inhalte begründen zu müssen, das machen zu können.
Und es fing ja schon damit an, dass dieser Talk, ja, also dieser Space oder dieser Livestream, wie man sagt, der war schon überschrieben mit der Überschrift Conversation with the leading candidate to run Germany. Also es wurde suggeriert, dass Alice Weidel die wahrscheinlichste Kandidatin ist, die Kanzlerin Deutschlands zu werden.
Wenn man da all das hört, muss man ja sagen, also die haben sich vorher nicht getroffen. Das war inhaltlich nicht vorbereitet, das hat man ja gesehen. Die wussten nicht, über welche Themen sie sprechen am Anfang. Da kann man aber auch dann mal sagen, das war alles unglaublich unprofessionell. Ich habe diese Chance, in diesem Space mit Elon Musk, mit dem reichsten Mann der Welt, meine Thesen zu verbreiten und eben auch zu sagen, was steht die AfD? Und dann müssen die sich erstmal finden und wissen gar nicht, worüber sie reden wollen. Am Ende macht sie kurz einen Prozess und sagt so, jetzt ist auch gut und tschüss. Das ist doch unglaublich unprofessionell. Das ist doch nicht, wie will so eine Frau dann Kanzlerin werden? Wie will die eine Regierung führen? Wie will die ein Land führen?
Indem sie an das glaubt, was sie, also die hat ja irgendwie für sich, denkt sie ja wirklich, sie ist the master of the universe.
Und es wird ja auch nicht schaden. Es wird ihr nicht schaden, das hat die Vergangenheit gezeigt. Und man muss jetzt einfach sagen, sie hatte diese 70 Minuten mit Elon Musk, sich kennenzulernen. Und er ist zumindest Status quo einer der wichtigsten Berater von dem zukünftigen US-Präsidenten. Und damit hat sie einen Vorsprung, die andere Politiker im Moment nicht so haben. Und das ist ein Problem für die anderen Parteien.
Obwohl es halt so viel Schwachsinn auch gab, ne? Also jemand, der sozusagen Solarenergie, du hast es angesprochen, doof findet und sagt, so, das brauchen wir nicht, wir müssen wieder zurück zur Atomkraft, sich halt mit dem Menschen unterhält, der sagt dann ja auch so, oh, finde ich gar nicht so schlecht, die Solarenergie, weil damit betreibe ich auch meine Autos. Und da war dann auch so dieser yes, yes, yes.
Ja,
ne?
Wobei die Gemeinsamkeiten viel größer sind als das Trennende. Und die Gemeinsamkeiten sind eben, wie ich gesagt habe, dass man das Alte kaputt machen möchte, dass man sich gegen diesen, wie Sie sagen, woken Zeitgeist stellen wollen und dass man einfach in ganz anderen Strukturen denkt.
Also wenn wir jetzt schon in Amerika sind, dann schauen wir doch auch direkt nochmal auf Donald Trump, der natürlich auch in dieser Woche nicht ruhig bleiben konnte und auch ordentlich für Aufruhr gesorgt hat. Er möchte ja neben dem Panama-Kanal und Kanada auch Grönland zu US-amerikanischem Hoheitsgebiet machen. Das klingt ja schon bizarr, aber auch bizarr ist, dass Olaf Scholz irgendwie auch wachgerüttelt wurde und sofort was dazu gesagt hat. Hören wir uns mal an, was er dazu gesagt hat.
Das Prinzip der Unverletzlichkeit von Grenzen gilt für jedes Land, egal ob es im Osten von uns liegt oder im Westen. Und daran muss sich jeder Staat halten, egal ob es ein kleines Land ist oder ein sehr mächtiger Staat.
Moritz Rötle, du beobachtest den Bundeskanzler ja schon länger, hast ihn auf ganz vielen Parteitagen erlebt. Warum meinst du, hat er sich jetzt so schnell dazu geäußert? Ist er jetzt auch im Wahlkampfmodus angekommen?
Letzteres sicher ja, aber man muss sich das mal, wenn man es analysiert, muss man sagen, es gab ja mehrere Möglichkeiten, wie man auf sowas reagieren kann. Das ist ja schon eine krasse Ankündigung, dass da ein NATO-Partner einem anderen NATO-Partner droht, dass man auch wirtschaftliche oder auch militärische Mittel nicht ausschließt, um an Land zu kommen, was zu Dänemark gehört. Und dann kann man als Europa natürlich reagieren, indem man die Kommissionspräsidentin das sagen lässt, Ursula von der Leyen. Ich glaube, dass man Ursula von der Leyen, weil sie eben gute Kontakte auch zu Frau Meloni, die wiederum gute Kontakte zu Trump hat, dass man die da außen vor lassen wollte, weil man die sozusagen als Good Cop noch braucht, um in das Verhältnis mit Trump ein bisschen besser zu gestalten für die EU vielleicht. Dann kann man sagen, man tritt als europäische Regierungschef zusammen auf. Vielleicht war das in der Kurzfristigkeit auch logistisch gar nicht möglich. Fliegt man dann nach Paris, macht das mit Macron zusammen, kommt Macron nach Warschau, fliegt man nach Warschau.
Genau, einmal kurz, Meloni ist die italienische Regierungschefin, genau. Macron aus Frankreich, nur einmal so für den Hinterkopf.
Dann hätte man sich noch vorstellen können, dass er das vielleicht auch in der Regierung zusammen mit dem Vizekanzler, mit Robert Habeck macht oder mit Annalena Baerbock, der Außenministerin. Mhm. Auch das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber dass er es macht, ist jetzt gar nicht so bizarr, wie du das gerade gesagt hast, denn wenn man sich das nochmal zu Gemüte führt, das ist ja schon, das kratzt an den Grundfesten dessen, was wir so in der westlichen Welt an internationalen Gemeinsamkeiten haben. Unverletzlichkeit der territorialen Integrität. Also, und das ist wiederum genau die Argumentation, warum wir sagen, Russland, bitte raus aus der Ukraine, weil das ist eine Grundfeste. Wir verletzen nicht die Grenzen unserer Nachbarn. Wir respektieren die Grenzen unserer Nachbarn. Und als Westen argumentiert Deutschland, die EU und auch die USA, dass Russland das nicht machen darf. Und in so einer Situation kommt dann der künftige US-Präsident und sagt, aber Grönland, für Grönland gilt das nicht. Ja. Und insofern kann man sich schon herleiten aus Sicht des Kanzleramtes, dass man dagegen stehen muss. Und dann kann man sich auch herleiten, dass man das vielleicht nicht vielstimmig macht, sondern dass das einer macht, um eben auch nicht wieder dieses Vorurteil, dass die EU zu vielstimmig sei, in den USA wieder zu promoten, sondern es gibt einen EU-Regierungschef, der Trump jetzt mal sagt, bis hierhin und nicht weiter.
Aber das stimmt alles, da bin ich total d'accord mit dir. Aber es hat Scholz schon bewusst genutzt. Also er will sich in diesem Wahlkampf als den Anti-Trump darstellen. Er braucht diesen Anti-Trump-Wahlkampf auch, weil er sich eben als eine stabile Größe darstellen will, als eben Stabilität in Deutschland und darauf abziehen will, dass wenn Merz ins Kanzleramt kommen würde, dass der erratisch sei. Also er will sich da als Gegenpol darstellen und er hat das, glaube ich, schon sehr bewusst auch in der Form, wie er formuliert hat, da platziert.
Ja, na klar. Es gibt ja auch, also in seiner Analyse ist es ja auch so, dass es ganz klar, dass die Unterscheidung zu Friedrich Merz ist. Friedrich Merz hat sich auch im US-Wahlkampf neutral verhalten, hat nicht gesagt, Kamala Harris ist eine gute Präsidentin. Er hat aber auch nicht gesagt, dass Trump ein guter Präsident wäre, sondern hat sich einfach neutral verhalten. Der Bundeskanzler hat im Wahlkampf gesagt, Kamala Harris wäre eine gute Präsidentin, auch aus deutscher Sicht. Und insofern ist das eine Unterscheidung zwischen Friedrich Merz und Olaf Scholz. Und natürlich stellt er so eine Unterscheidung im Wahlkampf heraus.
Und hinzu kommt, dass Friedrich Merz eben von Haus aus in Anführungsstrichen ein alter Transatlantiker ist. Also der hat ja auch, als er politisch mal eine Pause gemacht hat, war er Chef der Atlantikbrücke. Das ist so ein Verein, der die deutsch-US-amerikanischen Beziehungen besonders fördert. Da sind ganz unterschiedliche Politiker und Wirtschaftsgrößen drin. Und da habe ich den Eindruck, dass Merz eigentlich da noch zum alten Schlag gehört. Nur ich habe so das Gefühl, er weiß nicht, wie er mit einem Typen wie Trump umgehen soll. Weil Trump eben nicht so agiert, wie das in der Vergangenheit immer klar war, dass man eben diese transatlantischen Beziehungen pflegt.
Für Trump gibt es auch nicht sowas wie eine Neutralität. Du kannst nicht, du bist entweder für Trump oder gegen Trump. Und du kannst nicht dich dazwischen lavieren. Entweder du bist sein Feind oder sein Freund. Und Olaf Scholz hat gesagt, okay, dann bin ich dein Gegner. Und Friedrich Merz hat sich noch nicht positioniert.
Ja, wobei die Frage ist, wie klug das am Ende auch wirklich ist. Er ist ja nun mal der künftige US-Präsident und Deutschland braucht gute Beziehungen, auch aus wirtschaftlicher Sicht mit Amerika. Also von daher sich da so gegen zu positionieren.
Ich glaube, das müssen wir tatsächlich auch noch mal ein anderes Mal vertiefen. Weil ich
noch mal eine Sonderfolge.
Genau, weil wir haben ihn ja dann noch. Mit vier Jahre haben wir mit ihm zu tun, mit Donald Trump.
Und er ist noch nicht mehr im Amt und es wird schon wieder so viel.
Und das ist halt, das ist tatsächlich absurd. Aber Moritz Rötle, du bist jetzt am Samstag bei dem Bundesparteitag der SPD, wo Olaf Scholz auch noch mal zum Spitzenkandidaten ernannt werden soll. Was glaubst du denn, kann er das Blatt noch mal wenden? Er war es ja auch beim letzten Wahlkampf, war ja so, nö, ich schaff das schon. Hast du das Gefühl, dass der das Blatt wenden kann, dass das tatsächlich auch noch mal schafft und dass er am Ende zum Kanzler wiedergewählt wird?
Das ist zumindest die Erzählung, die die SPD an jeder Stelle erzählt. Ob das jetzt eine Erzählung ist, die am Ende erfolgreich sein wird, da bin ich mir nicht sicher. Es ist so, dass es wahrscheinlich tatsächlich noch eine Chance gibt, dass er Kanzler wird oder bleibt. Aber die ist sehr klein. Also wenn man normal davon ausgehen würde, wird Friedrich Merz der nächste Bundeskanzler. Und die SPD wird, wenn sie Glück hat, Juniorpartner oder es gibt eine schwarz-grüne Regierung. Aber in der SPD muss man daran glauben, weil sonst kannst du dich ja vom Wahlkampf abmelden. Wenn du sagst, ich werde es eh nicht, dann kann ich es auch lassen. Also in der SPD wird gesagt, ja, und 21 kam die Wende auch zwei Wochen irgendwie, nachdem die Plakatkampagne vorgestellt worden ist. Und dann ging es hoch mit uns. Ich sehe nicht, dass es jetzt im Moment eine Wende gibt. Die Umfragewerte sind so versteinert, schon seit Wochen bei allen im Prinzip. Die CDU immer knapp über 30, die SPD so um die 15, plus minus 1, die Grünen leicht dahinter. Also ich sehe diese Wende, die die SPD bräuchte, damit Scholz Kanzler bleiben kann, nicht. Ausgeschlossen ist sie nicht.
Sie verfängt auch nicht emotional.
Aber das ist jetzt auch nicht so verwunderlich, wenn man sich die letzten Jahre von dem Kanzler gehört, dass die emotional nicht so verfängt.
Naja, aber bei Habeck haben wir eben diese Aktion gehabt, beispielsweise mit dem Siegestor. Und bei Habeck sind jetzt im letzten Infratest-DiMAP-Umfrage die Persönlichkeitswerte zumindest stabil geblieben. Und er liegt deutlich vor Scholz und vor Merz. Also insofern, da ist vielleicht noch Bewegung drin bei den Grünen, aber bei der SPD verfängt der Wahlkampf aus meiner Sicht im Moment gar nicht.
Das bringt mich tatsächlich auch dazu, dass wir jetzt mal nach Österreich gucken. Ich weiß, ein bisschen harter Cut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Entwicklungen, die sich dort gerade abspielen, die bewegen mich schon ziemlich. Mit Herbert Kickl von der FPÖ könnte da jetzt nämlich ein Mann Bundeskanzler werden, von dem Slogans stammen wie Daheim statt Islam oder mehr Mut für unser Wiener Blut, zu viel Fremdes tut niemanden gut. Wahnsinn, ich habe da unsere ARD-Korrespondentin in Wien, Anna Tillack, mal gefragt, ob sie uns das einmal kurz zusammenfassen kann, was da gerade los ist.
Liebe Linda, hier ein Update aus Wien, aus dem österreichischen Politikchaos. Vor 3 Monaten wurde hier ja ein neues Parlament gewählt und Gewinner dieser Wahl war der Rechtsaußenpolitiker der FPÖ, Herbert Kickl. Das war erstmal ein Schock fürs Land. Der Bundespräsident hat dann ausgelotet, ob jemand mit ihm koalieren will. Aber das wollte niemand und dann hat er den Regierungsbildungsauftrag nicht an den Wahlsieger gegeben, sondern an den Zweitplatzierten, nämlich den damaligen Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP, der Konservativen Volkspartei. Der hat dann versucht, eine Koalition auf die Beine zu stellen aus der ÖVP, den Sozialdemokraten und den Neos, also den Liberalen. Doch das Projekt ist, wie wir alle wissen, krachend gescheitert. Und jetzt kommt das Spannende, nämlich die 180-Grad-Kehrtwende der ÖVP. Nach der Wahl haben sie nämlich noch versprochen, nicht mit der Kickel-FPÖ zu koalieren. Die sei ein Sicherheitsrisiko für Österreich. Und jetzt können sie sich plötzlich vorstellen, als Juniorpartner der FPÖ in eine Regierung zu gehen. Also, mit Hilfe der ÖVP könnte es in ein paar Wochen in Österreich erstmals einen rechtsnationalen Bundeskanzler geben.
Also, die FPÖ ist ja in Österreich das, was hier die AfD ist. So vorsichtig formuliert.
Mehr oder minder.
Ne? Was glaubt ihr, wie gucken sich Alice Weidel und Co. gerade an, was da in Österreich passiert?
Also die gucken sich das natürlich sehr genau an und es gibt auch wirklich enge Verbindungen zwischen der AfD und der FPÖ, also auch so zwischenmenschlich, da wird viel telefoniert. Es gibt auch Leute, die mal in der FPÖ waren und jetzt in Büros von Abgeordneten. Also da gibt es wirklich sehr viel Kontakt und die AfD schaut sich auch immer sehr genau an, wie die FPÖ so das mit der Themensetzung macht, wie sie Wahlkampf betreibt und so. Und die schauen sich da wirklich sehr viel an. Und na klar, bei der AfD frohlockt man jetzt schon, ne, dass man denkt, oh ja, das könnten wir demnächst sein. Aber ich finde, man muss da jetzt auch ein bisschen zurückhaltend bleiben, denn wir haben hier keine österreichischen Verhältnisse. Die FPÖ ist die stärkste Kraft in Österreich und die FPÖ, und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Die hat ja schon, also die hat eine ganz andere Geschichte. Die gibt es ja auch schon viel, viel länger. Die haben schon Regierungserfahrung. Mhm. Also die waren, haben zwar noch nie den Kanzler gestellt, aber die waren schon in Regierung. Und da haben sie natürlich, ja, sind sie deutlich weiter als die AfD.
Und die Brandmauer ist deutlich eher in Österreich eingebrochen.
Was heißt das?
Nun, dass man eben eher Koalitionen mit der FPÖ eingegangen ist. Also vor allem seitens der ÖVP, der Österreichischen Volkspartei. Und da können wir nochmal zur CSU zurückkommen. Allein aufgrund der geografischen Lage zwischen Bayern und Österreich hat man da enge Kontakte. Und man hat das auch bei der CSU Anfang der Woche durchaus mit Sorge gesehen. Weil eben das aufgegriffen werden könnte, dann, wenn das funktioniert als Koalition, weil eben diese Brandmauer in Österreich nicht mehr existent ist und weil das natürlich den Druck auf die Union auch möglicherweise erhöhen könnte, wenn wir nach der Bundestagswahl beispielsweise die Option hätten, dass die AfD mit der Union koaliert.
Ja, ja, wobei man sagen muss, ne, also es gibt eben diese, also Brandmauer ist ja immer so ein Wort, aber also Unvereinbarkeit, dass man nicht mit der AfD zusammenarbeitet und die steht erstmal. Ich glaube, das muss man erstmal so klar sagen. Und ich finde, das hat man auch gesehen, wenn man Friedrich Merz in den letzten Bundestagsdebatten gehört hat, dass da doch eine sehr klare Abgrenzung ist. Und das zeigt auch eine neue Studie, dass gegen das, was häufig gesagt wird, dass die Brandmauer doch relativ stabil ist. Auf kommunaler Ebene mag das manchmal ein bisschen anders aussehen. Da bekommt das eher schon mal Risse. Da gab es zuletzt diese Geschichte mit dem Schweriner Stadtrat, wo CDU und AfD was gegen den SPD-Oberbürgermeister gemacht haben. Aber grundsätzlich kann man erst mal sagen, in Deutschland steht diese Brandmauer.
Die Brandmauer steht, aber jetzt kommt die strategische Frage. Was passiert, wenn die AfD sich außenpolitisch anders positioniert? Mhm. Wir hatten diese Woche diese Wallung, die Trump verursacht hat, die Musk verursacht hat. Was ist, wenn die AfD sich mehr in Richtung USA öffnet, wenn man beispielsweise die Positionierung, was Russland und den russischen Angriffskrieg angeht, abschleift? Also die CDU, CSU argumentiert sehr häufig über außenpolitische Gründe, warum man nicht mit der AfD zusammengehen
könnte. Bringen Sie bitte nicht auf Ideen, aber jetzt mal einmal ganz kurz zum Abschluss. Also ich kann es nur aus meinem Freundeskreis irgendwie wiedergeben. Da ist einfach die Angst da, dass die sagen, wenn Friedrich Merz jetzt irgendwie denkt, er möchte an die Macht und wenn das auch am Ende tatsächlich nur mit der AfD geht, warum sollte er sich da nicht auch öffnen und sagen, ja, dann machen wir das zusammen. Ja,
also das weiß ich jetzt nicht, da würde ich jetzt auch vorsichtig sein, aber der strategisch längere Plan von der AfD, und das hört man immer wieder von der AfD, ist auch gar nicht diese Wahl. Das ist 2029. Dann sind auch Landtagswahlen wieder im Osten. Und das ist die große Strategie der AfD. Und das ist jetzt natürlich die ganz große Frage, was passiert die nächsten Jahre in Deutschland? Wird der Frust bei den Wählern größer werden? Schaffen es die nächste Koalition friedlicher zusammenzuarbeiten, weniger Streit zu zelebrieren? Hat man wirklich verstanden, worum es geht? Das ist jetzt, glaube ich, die große Frage der nächsten Legislatur.
Und der Fairness halber muss ich auch nochmal sagen, dass Friedrich Merz da bislang eben die Brandmauer hochgehalten hat. Also das ist ganz klar. Er ist ein alter Transatlantiker. Er ist in Europa verwurzelt. Darauf hat er auch diese Woche nochmal Wert gelegt. Und das sind alles Dinge, die dann bei der AfD eben im Moment zumindest, wie sie sich positioniert, komplett anders gesehen werden als bei Friedrich Merz und der CDU.
Moritz Rüttle, was ist dein Gefühl?
Mein Gefühl ist, dass Friedrich Merz da sehr glaubwürdig ist bei der Abgrenzung zur AfD. Mit Friedrich Merz wird es keine Koalition mit der AfD geben, das würde ich ausschließen. Aber auch in Österreich haben wir gesehen, Karl Nehammer war Bundeskanzler, hat vorher gesagt, auf keinen Fall mit der FPÖ. Und dann ist er halt zurückgetreten, dann war er weg, gibt einen neuen Volksparteichef in Österreich und dann ist es plötzlich möglich. Ausgeschlossen ist in der Politik sowas nie, aber ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich und bei Friedrich Merz würde ich sagen, auf gar keinen Fall.
Also wir sehen, eine Menge Stoff war das jetzt hier erstmal für die erste Folge. Wir werden, glaube ich, auch die nächsten Wochen einiges zu besprechen haben. Und wenn ihr Fragen habt, dann schickt sie uns bitte am besten per Mail an berlincode@ard.de oder ihr schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an 030 22 88 22 88. So. Und gleich haben wir noch etwas aus dem Privatleben von Olaf Scholz, unserem Bundeskanzler. Aber vorher habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Hört mal rein in den Podcast Streitkräfte und Strategien. Dort schauen die Kollegen jeden Dienstag und Freitag auf die Lage in der Ukraine. Stellen sich die Fragen, welche Waffen braucht das Land im dritten Kriegswinter? Welche Chancen haben Friedensverhandlungen? In der aktuellen Folge geht es um das hohe Konfliktpotenzial in Syrien. Ein Monat nach dem Sturz von Machthaber Assad. So, jetzt aber zurück zu euren Fragen. Ich war hier in Berlin auf den Straßen unterwegs und da ist mir diese Frage hier untergekommen.
Meine Frage wäre, was macht denn unser Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Freizeit?
Also es war ein bisschen schwierig zu verstehen. Was macht Olaf Scholz, der Bundeskanzler, in seiner Freizeit?
Das weiß doch Moritz, oder?
Also ich glaube, er hat gar nicht so viel Freizeit gerade. Als Bundeskanzler hat man da Freizeit. Also was man weiß ist, er wohnt mit seiner Frau Britta Ernst in Potsdam. Er kocht gerne. Er hat mal gesagt, er kann ganz gut Königsberger Klopse kochen. Er hält sich da wohl an das Rezept natürliches Hamburgers. Tim Melzer sagt da ganz gerne. Dann ist Sport so sein Ding. Er war früher ja eher so ein pummeliger Typ, als er noch Generalsekretär war. Da war er jetzt nicht so in Shape. Aber inzwischen ist er relativ drahtig unterwegs. Er joggt viel. Das wissen wir noch. Er ist nämlich mal gestürzt beim Joggen, hat dann diese Augenklappe getragen. Daran erinnern sich bestimmt viele. Und er rudert auf dem Rudergerät, aber er muss wohl auch rudern, erzählt er jedenfalls, in Hamburg auf der Alster. Er hat da wohl so einen Ruderpartner. Und da gibt es eine ganz nette Anekdote. Dieser Ruderpartner hat nämlich mal in so einem Ruderblatt ein Interview gegeben über eben genau diese Ruderpartnerschaft mit Olaf Scholz und hat gesagt, also wenn er sich was wünschen dürfte, dann würde er sagen, lieber Olaf Scholz, red doch ein bisschen lauter und zur Seite und nicht immer so nach vorne. Dann verstehe ich dich auch, wenn ich hinter dir im Ruderboot sitze. Und da würde ich mich jetzt abschließend auch anschließen. Also er kann gerne auch im Gespräch mit Journalisten ein bisschen lauter reden, denn das ist wirklich eine seiner großen Schwächen. Er redet unglaublich leise.
Ja, er behält das so für sich, ne? Also, Herr Bundeskanzler, falls Sie unseren Podcast hören, bitte ab jetzt etwas lauter. Und wie gesagt, ihr seid auch gerne laut dabei. Schreibt uns, wenn ihr Fragen habt. Ich sage nochmal die Mail durch, berlincode@ard.de. Sprachnachricht gerne an 030 22 88 22 88. Natürlich dran denken, unseren Podcast zu abonnieren. Davon erzählen, wenn er euch gefallen hat. Und uns gibt es jetzt ab jetzt jeden Freitag Nachmittag. Und ich bin immer noch ganz aufgeregt, weil wir die erste Folge jetzt im Kasten haben. Und ich danke euch sehr, Juli Kurz, Moritz Rüttle, Uli Haug. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und ja, euch viel Spaß beim Reinhören und Durchhören.
Hat großen Spaß gemacht.
Danke euch.
Danke.